Wissen ja alle, Zahngesundheit lässt sich nicht aufrechterhalten, indem ich jetzt 3 Monate die Zähne putze und die letzten 9 Monate nicht.
Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital, dem Podcast und Videocast für digitale Medizin mit Praxisbezug. Mein Name ist Alexandra Wittmer, ich bin Fachärztin für Neurologie, ärztliche Psychotherapie und mit einiger Erfahrung aus der Klinik, Praxis und im Digital Health Sektor. Und hier spreche ich mit ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, Gründerinnen und Gründerinnen und Expertinnen und Experten über digitale Lösungen, die medizinisch wirklich sinnvoll sind und im Versorgungsalltag helfen. Und in dieser Folge geht es um 2 digitale Selbsthilfe-Apps, die ganz neue Wege gehen, und zwar Cogito, eine Art Zahnbürste für die Seele, und Glücklich, ein barrierefreies Angebot für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Und zu Gast sind Herr Prof. Dr. Steffen Moritz, Frau Dr. Lara Rollwien und Swantje Borsutski vom Universitätskrankenhaus Eppendorf. Und du erfährst, wie sie mit ihren Tools mentale Gesundheit fördern und warum ihre Apps ganz bewusst keine DIGA sind, was ich sehr spannend finde, und was wir alle aus ihrem Ansatz für unsere tägliche Versorgungspraxis mitnehmen können. Es lohnt sich, bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmann und heute zum ersten Mal sind wir hier zu viert in diesem Videocast und Podcast, und ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Zu Gast bei mir ist Herr Dr. Professor Steffen Moritz aus dem UKE, die Dr. Lara Rollwien, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, und die Swantje Borsutski. Schön, dass ihr alle da seid. Freut mich.
Dankeschön, freue mich auch.
Wer möchte beginnen und sich vorstellen? Nochmal im Detail, damit die Zuschauer und Zuhörer wissen, wer hier spricht. Ja.
Ich mache den Anfang. Ja, ich bin Lara Rollwien. Ich bin Psychologin und Wissenschaftlerin im Forschungsbereich Neuropsychologie und Psychotherapie am UKE in Hamburg. Und ich und auch der ganze Forschungsbereich, wir beschäftigen uns viel mit digitalen Interventionen. Das reicht von Selbsthilfe-Apps über Online-Programme bis hin auch zu Virtual Reality und Mixed Reality-Anwendungen. Und wir versuchen mit unseren Selbsthilfe-Angeboten eben die Psychotherapie zu unterstützen.
Genau. Mhm. Ja, und da kann ich direkt weitermachen. Muss ich gar nicht so viel ergänzen. Ich bin auch Psychologin und auch wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich und beschäftige mich auch im Rahmen meiner Promotion vor allem mit Selbsthilfe, E-Mental Health Interventionen.
Ja, ich bin Steffen. Ich leite den Laden. Seit 92 bin ich am UKE. Und genau, mein erster und ich denke auch mein letzter Arbeitgeber, wie Lara schon gesagt hat, wir versuchen dieses ganze Feld zu bespielen, von Selbsthilfe als Manual bis eben auch dann zu Apps und digitalen Online-Portalen für verschiedene Störungen, Schizophrenie, Zwang, Depression.
Ja. Genau, und Steffen, du bist auch immer mal wieder sehr aktiv auf LinkedIn, so bin ich auf dich aufmerksam geworden, aber hier in Hamburg kennt man sich ja auch, und ihr wart mir natürlich vorher auch schon ein Begriff. Aber die Frage haben wir jetzt nicht vorbereitet, Steffen, wann war so der erste Kontakt, dass du gesagt hast, dass du dich mit den digitalen Tools und den Möglichkeiten genau beschäftigen willst, also und diesen Schwerpunkt eröffnen möchtest? Wann fing das an?
Ja, das war so ungefähr 2015. Das war auch so eine Art Goldrausch, dass alle das Gefühl hatten, wir brauchen eine App, sonst gelten wir irgendwann als Dinosaurier. Und dann hatte ich hier einen Mitarbeiter, von dem habe ich auch immer noch, den Carsten Grischella, der auch technisch ziemlich viel drauf hat und in der Lage ist, Apps zu programmieren über Ionic. Und dann haben wir gesagt, ja, ach Carsten, dann leg einfach mal los. Und dann haben wir den ersten Prototypen erstellt, die hieß damals Neustart. Und das war auch aus der Idee geboren, wie verstetigen wir Therapieerfolge, weil wir wissen, Psychotherapie ist effektiv, aber häufig erodieren die Effekte dann nach der Behandlung. Und um das ein bisschen wach zu halten, war eben dann die Idee geboren für Cogito, ist der jetzige Name. Damals hieß das Neustart bzw. MKT und mehr. Also es hat so verschiedene Novellen gegeben über die Jahre.
Genau, und über Cogito wollen wir auch sprechen. Was ist das genau und wie funktioniert diese App und für wen ist sie gedacht?
Ja, die App gibt es halt seit 2017, damals noch unter dem Namen Neustart. die dient der Steigerung des mentalen Wohlbefindens, des Selbstwertgefühls. Das sind 200 Einzelübungen, die ein- bis zweimal am Tag über Push-Notification gesendet werden an die User. Merkmale der App sind in 17 Sprachen verfügbar.
Wie 18 viele?
Sprache kommt bald. 17 Sprachen.
Wow.
Chinesisch kommt wahrscheinlich im April, Mai. Und wir adressieren verschiedene Problembereiche, also Schmerzen, Antriebslosigkeit, Traurigkeit. Wir haben ein Programmpaket für Psychose, jetzt auch zu Essen. Und das Ganze ist werbefrei, es ist kostenlos. Was für Betroffene auch wichtig ist, ist, dass sie keine Daten im Netz hinterlassen. Deswegen wissen wir auch relativ wenig über die Nutzer, über die Studien hinaus. Wir haben jetzt 110.000 Downloads im App und im Play Store und wissen, dass ungefähr 50% die App auch weiter nutzen. Also das sind so die einzigen Daten, die wir haben. Wie viele Nutzer, aus welchen Ländern die kommen und die Nutzungshäufigkeit in den letzten 30 Tagen. Sonst erfahren wir nichts.
Also man kann sie sich kostenlos in App Store herunterladen und das ist ja schon mal ein Unterschied zu vielen anderen Anwendungen und die ist kostenlos verfügbar, kein Code und kein langes Warten, da kommen wir noch später drauf, was der Unterschied zu der DIGA ist. Aber welche Zielgruppe, also welche Patienten, was haben die für Indikationen oder geht es gar nicht jetzt primär an Patienten, sondern an ganz normale Bürgerinnen und Bürger, die sagen, Mensch, ich habe da ein Thema und ich brauche da ein bisschen Unterstützung.
Ja, tatsächlich Letzteres, was du gesagt hast, genau. Also wir sprechen im Zusammenhang mit unseren Apps auch eigentlich gar nicht von Patientinnen oder Patienten.
Ah, okay.
Ja, tatsächlich auch von Nutzerinnen und Nutzern, weil wir mit der App auch diejenigen adressieren wollen, die vielleicht gar keine psychische Erkrankung haben, sondern einfach was für ihr mentales Wohlbefinden tun wollen. Genau, das heißt, die App kann gut im Bereich Prävention zum Einsatz kommen, natürlich auch therapiebegleitend, aber ganz klar, wir versuchen mit der App keine Therapie zu ersetzen, das können wir auch gar nicht, das ist ja ein reiner Selbsthilfeansatz. Genau, aber sie kann sehr breit eingesetzt werden, auch im Bereich zur Überbrückung von Wartezeiten, als Nachsorgeangebot, vielleicht auch von einer stationären oder ambulanten Therapie. Also das Einsatzgebiet ist sehr breit, genau, aber es spielt sich alles im Bereich Selbsthilfe ab.
Okay, und diese etwas schräge Metapher von der Zahnbürste für die Seele, die trifft es aber ganz gut. Also wissen ja alle, Zahngesundheit lässt sich nicht aufrechterhalten, indem ich jetzt 3 Monate die Zähne putze und die letzten 9 Monate nicht oder indem ich 2-mal im Jahr zum Zahnarzt gehe, sondern ich muss da täglich was machen. Das ist eben auch mit der seelischen Gesundheit. So eine Zahnbürste ist ja auch für Leute gedacht, die gesunde Zähne haben, aber eben auch Zahnprobleme. Und das ist eben auch der Ansatz von Cogito, dass man 1-2 Mal am Tag dann eben an seiner seelischen Befindlichkeit arbeitet, aber so, dass es eben Spaß bringt, dass es nicht viel Zeit kostet, denn viele Betroffene, aber auch normale User sind auch nicht so die Leseratten. Das heißt, diese Übungen sind kurz, 250 bis 400 Wörter maximal und es ist uns eben auch wichtig, dass man es nicht nur einfach liest und rezipiert, sondern auch in den Alltag umsetzt. Das ist so unser Wunsch.
Setzt ihr das, auch wenn es natürlich für alle da ist, auch in der Klinik bei euch ein im UKE? Also stationär, tagesklinisch oder ambulant?
Genau, wir haben die App natürlich beworben auch und stellen die auch immer wieder vor auf internen Workshops, Schulungen, natürlich auch auf anderen Konferenzen. Also die ist schon so in aller Munde, auch bei uns in der Klinik. Und viele empfehlen die App auch für die Zeit zwischen den Therapiesitzungen. Oder schauen sich eben einzelne Problembereiche an. Das ist ja bei uns so ein bisschen je nach Problembereich aufgeteilt in der App, dass es verschiedene Programmpakete gibt. Und je nachdem, was dann relevant ist bei den einzelnen Patienten, können dann die Therapeuten das gezielt auch empfehlen und auswählen und zusammen auch anschauen.
Die App. Tun Sie das?
Ja. Also, ja. Ich mache das zum Beispiel mit meinen Patienten auf jeden Fall so. Wir schauen uns die App gemeinsam an, laden die zusammen runter und ich bekomme da viel positives Feedback. Viele sind sehr, sehr dankbar, dass sie dann was gesammelt haben an einem Ort, was wissenschaftlich fundiert ist, was überprüft wurde in vielen Studien. Und die App beinhaltet ja auch nicht nur Textübungen, sondern auch Audioübungen für die deutsche Version zumindest. Und das ist auch für viele sehr hilfreich, dass sie da Anleitungen zu Achtsamkeits- und Entspannungsübungen bekommen.
Ja, vielleicht ergänzend dazu. Wir haben auch in unserem Gruppen-MKT, dem metakognitiven Training, das inzwischen fest verankert, dass immer zum Abschluss nochmal eine Erinnerungsslide kommt, dass man auch die Cogito-App zwischen den Übungen benutzen kann. Und ich habe da auch schon die Erfahrung gemacht, dass es da so richtige App-Fans gibt, die dann den anderen Teilnehmenden auch berichten, ja, ich habe das zwischen den Sitzungen genutzt und da richtig begeistert sind. Also genau, es ist da dann durchaus auch schon fest verankert in den Gruppen, dass das so ein bisschen auch die Hausaufgaben vielleicht ersetzt.
Das ist ein Riesenproblem bei Psychotherapie. Es wird häufig zu viel gequatscht und zu wenig gemacht oder geübt. Es werden dann manchmal Hausaufgaben aufgegeben, die werden von den Patienten dann aber nicht umgesetzt. Und da soll dann eben Cogito, aber auch viele Digas oder andere Medizinprodukte eine Lücke schließen, damit es wirklich verinnerlicht wird und auch im Alltag verankert wird.
Aber also Steffen, das ist ganz wichtig, was du sagst, aber das merke ich an euch beiden, Svanja und Lara, auch schon. Für euch ist es in Anführungsstrichen ganz normal, das mit einzubeziehen und so wirklich den Patienten dahin zu pushen. Das mache ich mit den Digas, die ich verschreibe, auch. Das scheint mal wieder auch ein wesentlicher Faktor für den Erfolg und auch die Nutzung zu sein, die Interaktion mit den jeweiligen Therapeuten oder Arzt, der da ist. Und das scheint das so, als ob ihr eure Leute da gut überzeugen konntet. Was ist euer Geheimnis? Weil wenn man sich so umhört, viele sagen halt immer, naja, es ist so schwierig, die Ärzte und Therapeuten draußen zu erreichen, dass die da überhaupt das mitmachen und so weiter. Was hält euch dazu ein?
Na, ich glaube, es ist auch so ein bisschen dieses Bottom-up, dass vielfach die Patienten dann zu den Ärzten oder zu den Psychotherapeuten gehen und sagen, hier, das ist eine App, können wir die nicht vielleicht einbeziehen. Und das ist natürlich auch niedrigschwellig dadurch, dass wir es kostenlos anbieten. Das ist schon mal ein Vorteil. Und dann, glaube ich, haben wir auch eine gewisse Glaubwürdigkeit durch das metakognitive Training, was Svante erwähnt hat. Das ist in die Behandlungsleitlinien der DGPPN und DGPS zum Beispiel eingegangen. Und das gibt uns eben auch so einen gewissen Vertrauensvorschuss.
Ja, und ich glaube, was auch ein ganz wesentlicher Faktor ist, dass es wirklich so niedrigschwellig ist, dass ich, wie Lara schon sagte, in der Sitzung dann gemeinsam mit meinem Patienten auf den Google oder App Store eben gehen kann und das downloade und dann ist es innerhalb von ein paar Sekunden auf dem Gerät und kann sich gemeinsam angeschaut werden. Also das macht es so schön unkompliziert.
Und aber wichtig ist, du hast nicht das Gefühl, mir wird was weggenommen in der Therapie, oder? Ich meine, also viele denken noch so, ne? Also es ist jetzt nicht ungewöhnlich, oder?
Ich glaube, diese Sorge ist eigentlich unbegründet, weil es gibt ja sowieso eine große Unterversorgung. Wenn wir sagen, dass die App auch eher als Unterstützung genutzt werden soll zwischen den Sitzungen, vielleicht als Hausaufgabenersatz, dann kann sich eigentlich niemand davon angegriffen fühlen, dass er, oder muss Angst haben, dass er oder sie ersetzt wird.
Ja, ja. Also ich bin da ganz bei dir, aber naja.
Ich glaube, man kann es sogar eher als eine Zeitersparnis sehen, dass so kleinere Interventionen oder Übungen dann zwischen den Sitzungen stattfinden und dann vielleicht in den Face-to-Face-Sitzungen Zeit für wesentliche Punkte bleiben.
Ich glaube, ein gewisses Problem bereiten Anwendungen, die sehr komplex sind, wo dann die Therapeuten sagen, ich habe nicht die Zeit, mich da einzufuchsen. Und dann ist da eben auch so eine Unsicherheit, so ein Unbehagen, sowas jemandem zu empfehlen, ohne es aus dem FF zu kennen. Aber wir wollen halt wirklich niemandem da Arbeit wegnehmen. Wir sind auch keine Konkurrenz zu Digas, sondern wir sind insbesondere wichtig für die Anbahnung oder Überbrückung bis zur Psychotherapie. Und das sind häufig dann ja viele, viele Monate, oft ein Dreivierteljahr, gerade bei schweren psychischen Erkrankungen. Und dann für die Zeit der, in Anführungszeichen, Auswilderung, weil Therapien müssen natürlich irgendwann enden. Und da ist dann immer die große Gefahr, dass die Effekte abnehmen. Und da setzt dann eben eine App wie Cogito ein, aber eben auch Digas, um dann Lerninhalte wach zu halten.
Was ist die wissenschaftliche Basis hinter Cogito?
Wir haben mehrere Studien durchgeführt. Das waren allesamt auch randomisiert kontrollierte Studien. Das heißt, wir können auch wirklich Aussagen über die Wirksamkeit machen, weil wir immer eine Kontrollgruppe mit eingeschlossen haben. Bislang sind jetzt 4 Studien publiziert.
Darf ich kurz fragen, was die bekommen haben, die Kontrollgruppe?
Die haben gewartet, durften aber ganz normal alle ambulanten Behandlungen fortführen, die sie schon vorher auch gemacht haben oder die sie angegangen sind. Genau, also man kann sagen, das war ein Treatment as usual Kontrollgruppen. Genau, und in den 4 Studien, die bislang publiziert wurden, haben wir unterschiedliche Stichproben uns angeschaut. Also von Studierenden mit depressiven Symptomen in der Corona-Zeit über Patientinnen von Stationen, die die App als Nachsorgeangebot bekommen haben nach einer Behandlung für ihre depressive Erkrankung. In der letzten Studie jetzt, die 2024 publiziert wurde, wurde die polnische Version der App überprüft. Mhm. Und in allen Studien haben wir sehr positive Ergebnisse gefunden. Also es hat sich in allen 4 Studien auch entweder Selbstwert oder depressive Symptome, Lebensqualität, Ängste haben sich signifikant verbessert. Dann nach der App-Nutzung, der Interventionszeitraum war da in der Regel 6 Wochen. Und wir konnten eben signifikante Effekte finden, auch im Vergleich dann zu den Kontrollgruppen.
Gebt ihr in der App an, wie häufig die Nutzung sein soll, oder besprecht ihr das individuell mit den Patienten?
Also empfohlen wird tatsächlich, die App täglich zu nutzen. Mhm. Man kann sie ja auch so einstellen, dass man tägliche Erinnerungen bekommt an die Übung, und die sind ja auch sehr kurz. Das heißt, das kann dann auch, es reichen teilweise dann auch 5 bis 10 Minuten täglich. Mhm. Das ist ein optionales Feature. Man kann auch zum Beispiel, man muss nicht die 2 Reminder pro Tag nehmen, man kann auch nur einen zum Beispiel einstellen. Also die Empfehlung ist eigentlich, das täglich zu machen, wie Steffen vorhin schon gesagt hat, wie das tägliche Zähneputzen auch. Aber wenn die App vielleicht 3-mal die Woche genutzt wird, ist das auch natürlich schon sehr, sehr gut.
Hm. Ja.
Die Studien haben auch teilweise so eine Dosis-Wirkungsbeziehung gefunden. Das heißt, je häufiger man die App nutzt, desto besser. Wobei es gar nicht so wichtig ist, dass man täglich neue Übungen liest, sondern eher, dass man das, was man rezipiert hat, dann eben auch umsetzt. Und da gibt es dann so einen Action-Button in der App, wo man dann eben nach jeder Woche auch eingeben sollte, ob man an der Hälfte der Tage Übungen umgesetzt hat oder 5 von 7 Tagen und so weiter. Und das wird dann eben belohnt. Das haben wir dann so ein Ampelsystem, also rot, gelb und grün. Und der Fokus ist wirklich dann eben nicht auf dem Lesen neuer Apps, sondern wirklich Umsetzen dessen, was man für sinnvoll hält, beziehungsweise was einem hilft.
Also, das hat man jetzt nicht so vorbereitet, aber ihr habt wahrscheinlich schon gehört, dass die jetzt für die DIGAs zum Beispiel diese anwendungsbegleitende Erfolgsmessung kommen soll, wo wirklich nachgeguckt werden soll. Unter anderem ist ein Parameter, Messparameter, die Anzahl der Nutzungstage oder der Dauer. Das widerspricht ja ein bisschen dem, was du gerade sagst und was ich auch persönlich empfinde, Steffen. Die Nutzung bedeutet noch lange nicht Umsetzung. Ne? Das ist eine große Diskrepanz. Vielleicht kannst du das ja noch ergänzen. Oder ihr.
Ja, genau. Also tatsächlich, wir sehen ja jetzt zum Beispiel auch gar nicht, wie lange die Personen in der App verweilen oder wie lange die geöffnet haben. Das sind ja Daten, die wir gar nicht erfassen. Wir fragen das natürlich in den Studien ab. Das sind ja aber dann auch einfach die Selbstbewertungsfragebögen, die Patienten oder die Nutzerinnen dann selber ausfüllen. Da sind wir natürlich dann darauf angewiesen, dass sie auch die Wahrheit sagen. Wir haben in den Studien aber gefunden, dass die Nutzungsrate sehr hoch ist. Also wir haben ja auch viele Studien schon zu Online-Programmen gemacht. Da haben wir deutlich niedrige Nutzungsraten gefunden. Was ja wirklich auch bei uns der Fall ist, wir wollen ja gar nicht, dass die Leute so lange in der App sind, sondern eigentlich die Übung nur kurz lesen und dann in der echten Welt durchführen. Ja. Also einen achtsamen Spaziergang machen oder sich vor den Spiegel stellen mit einer aufrechten Haltung. Das sind ja wirklich Selbsthilfeübungen, die man direkt auch im Alltag dann anwenden kann.
Ja.
Ich würde gerne noch ergänzen, also die App hat ja verschiedene Einflüsse gehabt. Unter anderem aber auch, dass ich mal so eine Art psychiatrisch-psychologischen Stammtisch hatte mit Kollegen. Da waren dann Psychiater, Psychologen, und da haben wir uns dann ausgetauscht und dann auch übereingekommen, dass wir, obwohl wir so viel Wissen haben über psychische Gesundheit, das selber auch bei uns gar nicht anwenden. Und manchmal sind wir deswegen von der Befindlichkeit unseren Patienten näher als uns lieb. Und das ist halt wirklich wichtig, diese Dinge nicht immer nur zu predigen, zu lehren und so weiter, sondern eben auch selber durchzuführen. Deswegen nutze ich die App auch selber ganz gerne. Ich glaube, auch deswegen sind wir davon so begeistert, weil wir auch das Gefühl haben, dass uns das selber was bringt. Also ich mache bei Vorträgen eigentlich auch immer die Frage ans Publikum, wie häufig sie in den letzten Wochen mal einen Bodyscan gemacht haben. Das ist ja so eine Mindfulness-Aufgabe, ja, von der man weiß, ja, dass sie effektiv ist für das seelische Wohlbefinden. Und da gibt es ganz wenig, ja, Finger, die sich, mhm, da in die Höhe recken. Und das ist etwas, was wir eben animieren wollen mit der App. Klar, neue Impulse, aber auch immer wieder mal so anstupsen, so jetzt bitte auch mal umsetzen.
Also das ist das euer Erfolgsgeheimnis? In der Kürze liegt die Würze, dass die Nutzung hoch ist? Oder was ist euer im Vergleich zu vielen anderen?
Naja, also es ist ja kein Business Case. Also finanziell ist es ein Desaster. Also es ist wirklich ohne Geschäftssinn, aber mit viel Verstand gemacht. Also wir haben erfolgreich, was die Downloadzahlen angeht, eben 110.000, aber genau, ja, wir kriegen gute Bewertung im App Store, aber das ist jetzt kein monetärer Erfolg. Aber das war auch nie unser Ziel.
Nee, verstehe ich vollkommen. Aber wenn man so erfolgreich ist, dann sollte das auch dementsprechend honoriert werden. Da kommen wir nochmal am Ende drauf. Das ist mir nämlich wichtig, dass auch so solche Projekte dann auch dementsprechend gefördert werden, das, was ihr dort tut. Noch ein Punkt. Also eine Patientin sagte mir vor kurzem, wissen Sie, ich kann, also das ist ja alles ganz toll und ich habe ja unfassbar schon viel gelernt, aber ich kann da nicht jeden Tag reingehen, weil ich jeden Tag an meine Depression erinnert werde. Ist das bei euch anders? Also sprich, in Anführungsstrichen, die ständige Konfrontation mit mir ist was nicht in Ordnung. Hält sie nicht aus, weil sie immer sozusagen dann das Gefühl hat, ich bin nur noch meine Diagnose, die Depression. Ja, weil da steht da ja auch so fett drauf. Also ja, klar sind die für Sekundärprävention da, die DIGAs. Ihr geht an alle möglichen Nutzer raus. Das ist wahrscheinlich nochmal ein anderes Wording, was ihr nutzt. Da steht wahrscheinlich nicht, du hast eine Depression, ja, und das ist das Entstehungsmodell und das ist die Aufrechterhaltung. Was sagt ihr dazu? Ist das auch ein Unterschied?
Auf jeden Fall, genau. Mhm. Also wie du sagst, das Wording ist ein ganz anderes. Wir sprechen ja auch noch nicht mal von psychischen Erkrankungen oder psychischer Gesundheit, sondern eher von mentalem Wohlbefinden in der gesamten Ansprache und dann auch in den einzelnen Problembereichen nennen wir eigentlich keine Diagnosen. Also es steht da auch nirgendwo Depression, sondern eher Selbstwert und Stimmung. Genau, wir versuchen das Ganze so ein bisschen zu entpathologisieren und dann auch eher den Nutzerinnen ein gutes Gefühl bei der Durchführung zu geben und den Blick nach vorne zu richten. Natürlich auch zu reflektieren und zu hinterfragen, sind denn meine Denkmuster vielleicht wirklich ein bisschen negativ. Natürlich muss man auch mal das Problem fokussieren, sage ich mal. Aber der ganze Ansatz ist eher positiv nach vorne gerichtet und entpathologisierend.
Mhm. Ja, die App ist halt eher wie so ein Kumpel, der einem gute Ratschläge gibt. Mhm. Also die aber auch mal nerven können und dann hat man auch die Möglichkeit, diese Ratschläge zu deaktivieren. Man kann das editieren und dadurch dann auch so ein bisschen meinhaft machen. Aber genau, es ist nicht diese typische Ansprache dann als Kranker oder als Patient. Aber das ist eben ja auch nicht unsere Zielgruppe, sondern es sind dann eher so subklinische Fälle. Das heißt, wo Leute dann einzelne Probleme haben, ohne eine Volldiagnose zu erfüllen.
Was ist das häufigste Missverständnis, wenn ihr über Cogito sprecht, was ihr immer wieder hört, Steffen oder Lara? Was ist das?
Also viele sind dann erstmal irritiert, ist Cogito jetzt eine DIGA oder nicht? Ja. Und da das Missverständnis können wir dann schnell auf Seite räumen. Teilweise wird tatsächlich auch der Name nicht so richtig verstanden. Genau, wir hatten zuvor, wir haben jetzt kürzlich das Icon nochmal von der App geändert. Da gab es auch so ein bisschen Verwechslung mit, ich glaube tatsächlich, ein Nutzer dachte mal, das wäre ein Pinguin. Mhm. Das ist quasi unser Forschungsbereich-Logo, was so ein Denker ist, weil es bei uns viel um Denkverzerrungen geht. Das war dann aber natürlich so klein auf dem Handy nicht so gut zu entschlüsseln. Und das haben wir jetzt auch geändert. Das sind so die häufigsten Missverständnisse, glaube ich. Fallen euch noch welche ein?
Ja, letztens haben wir gelesen, Cogito, also so Mischung aus Mojito und genau, und Mokant. Ja, das sind die häufigsten Missverständnisse. Also Namensidee stammt von der Unternehmenskommunikation. Wir hatten vorher den etwas kauzigen Titel MKT und mehr, damit konnte niemand was anfangen. Dann haben wir die Unternehmenskommunikation gebeten, habt ihr vielleicht einen anderen Namen? Und dann kam die mit Cogito, muss ich dann auch erstmal nachschlagen, weil ich habe meinen Latein aus Asterix und Obelix Heften, aber es gibt eben doch einige, die dann wissen, dass es ich denke bedeutet, aber eben dann auch nicht jeder.
Genau, und ich hatte anfangs ja immer wieder die auch überlegt, als ich das noch nicht so richtig kannte, warum sind die denn keine Diga? Mit den Erklärungen von euch ist es klar, ich sehe euch auch eher noch eine Stufe davor, ja, also so, aber auch die einerseits, aber auf der anderen Seite auch Patienten natürlich mit Diagnosen können davon profitieren. Und deswegen meine Frage, wäre es nicht insgesamt sinnvoll, dass wir die Ansprache oder die Kommunikation oder das Wording, egal ob jetzt in der Primärprävention oder aber auch in der Therapie insgesamt ein bisschen mehr ändern müssten, um die Menschen, besonders wenn es um digitale Tools gibt oder Apps geht, sie dazu zu motivieren, dabei zu bleiben und nicht zu sagen, oh Gott, ich will mich nicht da, will das nicht jeden Tag lesen. Was denkt ihr?
Ja, also ich finde, das ist manchmal ein schmaler Grat und man muss das, glaube ich, auch so ein bisschen individuell entscheiden dann. Also ich finde, es ist natürlich in der Einzeltherapie zum Beispiel auch sehr wichtig, dass man das Ganze transparent aufzieht und dem Problem auch einen Namen gibt und die Diagnose zum Beispiel auch ganz klar vermittelt, die man dann zum Beispiel auch bei der Krankenkasse beantragt. Das ist so ein bisschen auch die Voraussetzung natürlich. Aber klar, muss man dann nicht jedes Mal wieder aufs Neue von ihrer Störung oder ihrer Erkrankung sprechen, sondern man versucht ja auch eigentlich dahin zu kommen, dass die Patientin sich nicht so sehr mit ihrer Diagnose identifizieren, sondern eben, dass das gerade ein Anteil ist, der vielleicht anders denkt und dass es aber auch einen sehr gesunden Anteil gibt. Und genau, also das fällt mir dazu ein, dass man das natürlich immer auch sehr individuell dann entscheiden muss. Für unseren Ansatz macht es natürlich, ne, wenn wir sagen, wir machen eine App für alle, macht es natürlich total Sinn, das ein bisschen anders vom Wording her zu halten.
Ja, es ist ein schmaler Grat auf alle Fälle. Ja. Steffen, du hattest es schon gesagt. Wie finanziert ihr euch aktuell und was bräuchtet ihr für Cogito weiter?
Ja, also wir sind bis 26 erstmal finanziert. Wir haben Spenden bekommen, da sind wir auch sehr dankbar. Ungefähr 10.000 Euro über Better Place, dann verschiedene Stiftungen, zum Beispiel Peter Mörle Stiftung, Stiftung Füreinander, die uns Geld gegeben haben. Wir haben dann alle Krankenkassen angeschrieben, das waren 135 Schreiben, die wir versendet haben und sind dankbar, dass die Techniker Krankenkasse uns was gibt für ein Kooperationsprojekt, was wir durchführen mit der Lebenshilfe Hamburg. Genau, so finanzieren wir das. Und wir haben die Kosten, muss ich auch sagen, naiverweise unterschätzt. Also ich glaube auch immer noch geistert diese Zahl im Raum, ja, eine App kostet 10.000 Euro und das stimmt auch, also wenn man so einen Prototypen baut, aber man muss ständig dabei bleiben, weil dann Plugins ausfallen, dann gibt es irgendwelche Upgrades von Ionic, von Android, von iOS. Also man ist eigentlich die ganze Zeit dabei zu basteln, dann braucht man natürlich neue Programmpakete, dann kriegt man Kritik im App Store, eine schlechte Rezension, auf die man dann reagieren muss, um die App zu verbessern. Und deswegen belaufen sich die Kosten da schon so auf 40.000, 50.000 Euro im Jahr. Und das hätten wir damals nicht gedacht. Wir dachten, so eine App ist wie so eine Webseite, das hält ein paar Jahre. Klar musst du da immer mal ein bisschen dran schrauben, aber dass das so eine tägliche Beschäftigung wird, also wenn ich, wie ihr das jetzt waren, ich und Lara, hätte ich nicht gedacht damals.
Ja. Nee. Ja, das ist so ein bisschen wie ein ständiger Begleiter, weil doch immer wieder was anfällt, wo dann auch oft schnell reagiert werden muss. Und ich glaube, das ist das, wodurch man das so ein bisschen unterschätzen kann, ja.
Klar,
es
ist halt nicht.
Ich möchte noch erwähnen, dass die Oberberg-Kliniken, so eine Klinikkette, uns auch noch Geld gegeben haben. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig, um diesen Weg fortzusetzen. Weil wir nicht nur Cogito haben, sondern wir haben auch noch glücklich. Wir haben Cogito Kids. Und
da kommen wir gleich noch drauf, ja?
Genau.
Ja, ja. Okay, ja, also das ist wirklich sehr teuer und ich glaube, das vergessen viele halt immer noch. Es ist halt nicht so wie die Medikament, was dann einmal fertig ist, was dann nur noch verkauft werden muss. Da wird ja nicht mehr weiter dran rumgeschraubt, so, ja, sondern dann steht es dann irgendwann mal. Aber ein digitales Produkt, eine Technologie wird immer wieder, es ist ein lebendes Ding sozusagen, ja, was auch, auch wenn es auf dem Markt ist, immer wieder Aufmerksamkeit bedarf und um up to date zu bleiben. Und das, glaube ich, wird von vielen vergessen. Und ich glaube, da mit der Berechnung seid ihr noch sehr, sehr, noch immer noch im unteren Bereich. Ross, würdest du dich denn noch über mehr Geld freuen, Steffen?
Ja, auf jeden Fall, weil einige Sachen können wir jetzt nicht weiterentwickeln, weil uns da einfach die Gelder fehlen. Wir würden gerne Audios haben für alle Sprachen. Im Moment sprechen wir welche ein für Deutsch. Und dann gibt es auch noch andere technische Neuerungen, von denen wir im Moment nur träumen können. Ja.
Ja, ja. Ja, besonders diese Möglichkeit, das in vielen Sprachen zu haben, finde ich einen unfassbaren hohen und wichtigen Wert. Bevor wir auf die nächste App kommen, und zwar Glücklich, da würde ich noch gern drüber sprechen, möchte ich dann noch ein anderes Thema einführen oder eure persönliche Meinung zu hören. Ich kenne mittlerweile einige Menschen, Patienten, Menschen, die keine therapeutische Hilfe bekommen, die sich mit KIs ihre eigenen Therapeuten bauen und entwickeln. Wie seht ihr das? Wie wird sich da dieser Markt entwickeln? Und brauchen wir diese, in Anführungsstrichen, ganzen Digas und Apps eigentlich noch? Ich kenne einige therapeutische KIs, Startups, die auf dem Markt sind, die in England schon sehr aktiv sind, aber auch in Deutschland und aus Amerika kommen. Was glaubt ihr, wie sich der Markt da verändern wird?
Ja, das ist so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Also KI wird ja auf jeden Fall eine Rolle spielen in Zukunft auch in der Psychotherapie. Und ich glaube, man kann einfach jetzt noch nicht absehen, was für eine Rolle und inwiefern. Weil wir machen auch Projekte in dem Bereich und stoßen dann aber wirklich immer wieder auf Hürden beim Thema Datenschutz, beim Thema Ethik. Wenn man jetzt sagt, man baut sich selber so eine KI, da muss man natürlich auch erstmal das technische Know-how mitbringen, um sowas machen zu können. Und wenn man auf bestehende LMMs zum Beispiel zurückgreift, dann haben die einfach immer die Gefahr, dass man nicht genau vorhersagen kann, was passiert. Dass die KI vielleicht dann doch eine Empfehlung gibt, die sehr schädlich enden kann und negativ sich auswirkt für die Patienten. Und KIs können ja auch tatsächlich falsche Dinge behaupten und irgendwie halluzinieren. Und das Ganze, das muss natürlich, und das wird ja auch jetzt schon getestet, aber ich glaube, man kann die gar nicht so gut testen, dass man irgendwann sagen kann, okay, das Ding ist jetzt sicher und das können wir jetzt wirklich einfach so unbeaufsichtigt auf Patienten loslassen. Mhm.
Also wir haben jetzt auch so ein KI-Projekt unabhängig von Cogito und haben wir auch sogenanntes Red Teaming gemacht, dass wir dann eben den Chatbot auch herausgefordert haben, ja, zu verleiten, schädliche Antworten zu geben. Und die kommen dann eben auch. Also das ist selten, aber das ist schon so 1-3%. Also KI hat auf jeden Fall eine Zukunft, das sehe ich auch. Aber eher was so unmittelbare Ratschläge vielleicht angeht, was jetzt so Therapieplanung angeht oder eine langfristige Begleitung, das steckt doch noch sehr in den Kinderschuhen. Hm.
Ja, Svanja, hast du da auch noch eine Haltung zu?
Ich würde mich dem anschließen. Also ich denke auch, das ist so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Das wird definitiv kommen mit der künstlichen Intelligenz, aber ist wahrscheinlich jetzt noch durch die Hürden, die da aktuell auch noch gerade im Bereich Forschung oder im medizinischen Bereich sind, schwer abzusehen, wie das dann konkret aussehen wird.
Ich stimme euch voll zu, wenn man aber Patienten mal anspricht, und ich finde, das ist eine unserer neuen wichtigen Aufgaben in unserer professionellen Rolle, dass wir das auch zum Thema machen mit den Patienten und nicht nur irgendwie denken, der macht sowieso das, was wir ihm sagen, sondern auch vielleicht mal mit aufs Handy gucken und sagen, woher beziehen Sie Ihre Gesundheitsinformationen? Weil zu mir kamen jetzt schon Ärzte, die sagten übrigens, ich möchte jetzt die und die Medikation haben. Das habe ich in die KI eingegeben und das ist dabei rausgekommen. Und ich sagte so, aha, interessant, erzählen Sie mir, zeigen Sie mal, wie Sie es gemacht haben. Ich glaube, glaube, dass wir Professionals auch da mehr Kompetenz brauchen, wie wir mit unseren Patientinnen und Patienten über diese neuen Möglichkeiten sprechen und auch nochmal über die Risiken aufklären, weil wenn ich in der Not bin, wenn ich keine Hilfe habe, dann gehe ich dahin, wo es schnell geht und dann ist mir Datenschutz, Halluzination oder sonst was völlig egal. Ja, also das sage ich jetzt aus der Rolle des Leidenden, ja. Und ich glaube, da sollten wir einen Blick drauf haben.
Ja, stimme ich total zu. Also früher hieß es ja Dr. Google.
Ja, der ist vorbei, den gibt es nicht mehr.
Na gut, aber als Patient ist man ja auch ein bisschen doof, wenn man unvorbereitet in eine Sitzung zum Arzt geht, weil nach 2-3 Minuten kommt ja der nächste Patient und man muss das auch schon ein bisschen vordenken und vorstrukturieren. Aber klar, viele nutzen jetzt KI und da ist auch ein Druck auf Therapeuten, auf Ärzte, auf Psychologen, dass man jetzt nicht mehr so paternalistisch sagen kann, so und so wird es gemacht, sondern die Patienten sind eben empowered, die sind zunehmend kompetenter und da müssen wir uns zu Recht warm anziehen.
Ja, genau. Aber ich finde wichtig, und das möchte ich jetzt auch den Kolleginnen, Kollegen, Therapeuten und allen anderen hier mitgeben, dass wir uns damit beschäftigen und auch mit den Patienten oder auch den Nutzern ins Gespräch gehen und darüber aufklären. Ne? Okay, lasst uns zur nächsten App kommen, die ich auch sehr spannend finde, und zwar Glücklich. Svanche, was ist Glücklich?
Ja, Glücklich ist macht auch
glücklich.
Eine. Glücklich macht glücklich. Glücklich ist auch eine Selbsthilfe-App, die allerdings barrierefrei ist. Wir haben aktuell da auch 37 textbasierte Übungen zu verschiedenen Themen, ist auch stetig weiter am Wachsen. Und was das Besondere an der App ist, dass sie eben in leichter Sprache ist. Mhm. Und leichte Sprache, das ist tatsächlich eine vereinfachte Form der Alltagssprache, die dann in Prüfgruppen, also mit der Zielgruppe getestet wird. Und wir haben auch im Vergleich zu der Cogito-App in der gesamten App eine vereinfachte Navigation. Wir haben Bilder, die auch leicht sind, also auch geprüft wurden.
Von so Fokusgruppen,
die genau, in der Klinik habt. Mhm. Genau, also tatsächlich nicht in der Klinik. Wir arbeiten da in der Kooperation mit der Lebenshilfe Hamburg zusammen.
Ah, ja.
Und da gibt es dann Prüfgruppen, die Texte prüfen und die Bilder, das sind welche von der Lebenshilfe Bremen, die sozusagen frei verfügbar sind, mhm, und die man dann sich bestellen oder kaufen kann. Und das wird dann aber auch nochmal von der Prüfgruppe sozusagen in Kombination mit dem Text geprüft, ob das auch wirklich zusammenpasst und verständlich ist. Ja.
Und die Zielgruppe sind halt Menschen mit intellektuellen Einschränkungen, also geistiger Behinderung, aber auch körperlichen Einschränkungen. Deswegen, Svante sagt ja auch barrierefrei. Das heißt, die App ist so konzipiert, dass auch Menschen mit Sehbehinderung oder eben auch blinde Menschen die nutzen können.
Genau, also da gibt es dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass alle Übungen als Audio abgespielt werden können. Also man kann auch, wenn man vielleicht nicht lesen kann oder nicht gut sehen kann, die App nutzen. Und unsere Zielgruppe, wie Steffen schon sagte, sind da Menschen, die eine intellektuelle Beeinträchtigung haben oder eine Lernschwierigkeit oder für alle, die vielleicht die Cogito-App zum Beispiel dann etwas zu komplex ist und da eine vereinfachte Version nutzen möchten.
Wie kommen die Patienten, Menschen, Nutzer daran? Ist das nicht für die sogar noch schwieriger, so eine App aus dem App Store runterzuladen? Also
ja.
Wie erfahren die davon?
Ja, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Tatsächlich ist sowieso erstmal schwierig, auch für diese Menschen an psychotherapeutische Hilfe zu kommen.
Klar.
Also das ist auch so ein bisschen die Motivation gewesen, dass wir die App entwickelt haben, dass zum einen gar nicht so viel Wissen besteht auf Seiten der Betroffenen. Die sind dann häufig abhängig von der Betreuung, leben vielleicht in einer Wohngruppe. Und gleichzeitig ist es so, dass die PsychotherapeutInnen oder auch ÄrztInnen gar nicht so spezifisch geschult werden für diese Patientengruppe, obwohl man weiß, dass eine klassische kognitive Verhaltenstherapie da auch wirksam wäre. Das heißt, dass da der Zugang sowieso erschwert ist. Und wir haben gedacht, dass dann so ein bisschen so eine App auch die Lücke schließen könnte, dass Menschen einen vereinfachten Zugang zu Themen wie mentale Gesundheit haben. Und natürlich ist das dann auch nicht ganz einfach, da die Menschen zu erreichen. Wir waren aber ganz überrascht. Wir haben die App dann in einer Studie evaluiert und haben vor allem über das Netzwerk der Lebenshilfe, aber auch über soziale Medien versucht, es einfach ganz weit zu streuen und haben dann gesehen, dass da ein riesiger Bedarf war und wir eingangs, glaube ich, 50 Personen rekrutieren wollten und letztendlich dann doppelt so viele rekrutiert haben, weil einfach so ein großes Interesse bestand, was uns dann auch überrascht hatte.
Ich habe mal, vor anderthalb Jahren habe ich beim sozialpsychiatrischen Dienst einen Vortrag über DIGAS gehalten. Die waren damals auch total interessiert und meinten, bitte, bitte kann ich, können wir dir alle schicken. Ich glaube auch bei aufsuchenden Hilfen oder besonders bei den Kreise der Sozialarbeiter ist ein erweiterter Kreis und wäre es gut, wenn die davon wüssten, weil mir fallen viele Möglichkeiten ein in der Heilerziehungspädagogik oder auch in der Sozialhilfe, unabhängig von Therapeuten oder Ärzte, die sicherlich davon wissen sollten, dass sie das mit ihren Klienten, in diesem Fall Klienten, nutzen können, oder?
Absolut, genau. Es ist ja so, dass es inzwischen ganz viele Produkte auf dem Markt gibt, so aus dem Bereich digitale Gesundheit und eben viel zu wenig, was wirklich auch barrierefrei ist oder auf diese Gruppe zugeschnitten ist. Und das ist natürlich ein ganz großes Anliegen, dass wir die Menschen erreichen. Wir sind jetzt vor 2 Wochen auf einem kleinen Kongress gewesen in Hamburg von der HAW organisiert, wo wir die App vorgestellt haben und nutzen dann natürlich solche Möglichkeiten, um immer wieder auch das Angebot zu streuen.
Das gilt auch für unsere anderen Angebote, metakognitives Training und Assoziationsspaltung, andere Entwicklung, dass wir da keinen Standesdünkel haben und sagen, das dürfen jetzt nur Psychiater und Psychotherapeuten vorgeben, sondern wir geben auch viele Fortbildungen bei Ergotherapeuten, der Psychiatrie arbeiten, Psychiatrischen Krankenschwestern, Sozialarbeiter, jeder, der hilft.
Ja, finde ich richtig gut und man muss sagen, jetzt gehen wir mal wieder zu dem Thema des Geschäftsmodells. Für viele große Firmen oder die gucken, wo sie in Deutschland investieren können, sind natürlich diese Fälle nicht so interessant. Leider muss man sagen, weil da einfach nicht in Anführungsstriche die Zielgruppe nicht groß genug ist. Ja? Also die Leute gehen dahin und entwickeln Anwendungen erstmal da, wo eine große Zielgruppe ist und ein großer Bedarf ist. Und deswegen finde ich toll, dass ihr euch diesen Thema annimmt, dieser Barrierefreiheit und dieser Zielgruppe was zukommen lässt. Also auch da braucht ihr sicherlich Geld, ne? An der Stelle.
Ja.
Ja, und ich würde es auch irgendwie schön finden, wenn mal jemand mal den Wert erkennen würde und auch dann sieht, was ist denn, auch da muss man sicherlich messen, was bringt es denn, ne? Also was haben die Patientinnen und Patienten davon? Was ist denn so die Rückmeldung?
Genau, ich hatte ja gerade schon mal angesprochen, dass wir auch schon eine Studie durchgeführt haben und da echt total tolle Ergebnisse hatten. Also zum einen, wie ich schon sagte, konnten wir wirklich auch überrekrutieren, weil das Interesse so groß war. Wir hatten ganz tolle Zahlen in der Adherenz, also die App wurde auch wirklich richtig viel genutzt. Und wir konnten dann in unserer Interventionsgruppe, die glücklich genutzt haben, die Lebensqualität konnte da verbessert werden, das Selbstwertgefühl gesteigert werden und auch eine depressive Symptomatik reduziert werden. Und auch das subjektive Feedback war weitestgehend positiv.
Jetzt stelle ich nochmal eine ganz gemeine Frage. Weil manche, die sich nicht auskennen damit, die könnten ja auch sagen, bei all dem, wieso, du kannst ja nur einfach ein Selbsthilfebuch hinlegen, ist doch viel günstiger, kostet irgendwie 5 Euro einmal ausdrucken oder 10 Euro. So Selbsthilferatgeber für Patienten, das kannte man ja. Mal, was ist der Unterschied?
Also ist ja dann nicht günstiger, kostet ja 5 Euro.
Ja, das stimmt.
Ja. Also ich glaube, dass so eine App dann irgendwie schon auch attraktiver ist, vor allem auch durch diese Gamification-Elemente. Gerade in der Glücklich-App ist es so, dass wir ganz viel mit Fokusgruppen zu Beginn gearbeitet haben und versucht haben, auch deren Interesse mit umzusetzen.
Okay.
Und es hat schon teilweise einen spielerischen Charakter, dass man für abgeschlossene Übungen dann Sterne sammelt. Genau.
Ja. Also wir schreiben ja auch weiter Selbsthilfebücher und gerade so für Ältere ist das ja auch ein haptisches Erlebnis, dann so ein Selbsthilfebuch zu haben. Es gibt da unterschiedliche Zielgruppen. Das Problem mit Selbsthilfebüchern ist, die liest man, sagt dann, aha, ja, habe ich verstanden, aber dann setzt man es eben nicht im Alltag um. Und da ist dann so eine App gut, weil so eine App, so ein Smartphone hat man dann eben leider ständig bei sich. Das nervt dann eben auch immer mal wieder und erinnert einen, wo jetzt auch mal umsetzen. Das ist auf jeden Fall einer der Vorteile.
Was glaubt ihr, oder was ist so euer Ziel, Steffen, so in den nächsten 1-2 Jahren, so Wo wollt ihr hin? Was sind so Projekte oder wo ihr sagt, das ist jetzt, das steht jetzt an, da wollen wir noch mehr rein Zeit, Geld rein investieren?
Ja, also auf jeden Fall noch mehr sprachliche Reichweite. Also wir erreichen jetzt eigentlich alle Menschen in Deutschland, also die Sprachen, die wirklich von mindestens 10.000 in Deutschland gesprochen werden. Also deswegen die App haben wir auf Deutsch, auf Arabisch, auf Türkisch, auf Ukrainisch, auf Serbisch. Aber genau, wir würden gerne das nochmal auch übersetzen ins Indische, mehr auch noch in die dritte Welt bzw. Schwellenländer, weil da ein ganz großer Bedarf ist. Wenig niedergelassene Psychotherapeuten und Psychiater. Dann machen wir eben noch diese Audios. Wir würden gerne noch weitere Programmpakete schreiben, unter anderem zu Neurokognition. Und wir haben dann ja auch noch verschiedene Ableger, eben die Glücklich-App, aber auch Cogito Kids. Das ist dann eben Cogito für Kinder. Da haben wir jetzt 60 Übungen geschrieben, zusammen mit einer Kinderbuchautorin. Und das würden wir eben auch gerne noch ausweiten.
Alle Anwendungen werde ich natürlich in den Shownotes verlinken, damit man sich das nochmal angucken kann oder auch herunterladen kann, was ich auf alle Fälle dringend empfehlen möchte. Gibt es ein Thema, was ihr noch im Kopf habt, was ich euch jetzt nicht gefragt habe, wo ihr sagt, boah, das wäre nochmal wichtig, den Zuhörern oder Zuschauern hier mitzugeben? Fällt euch da was ein?
Vielleicht noch was sagen zum Medizinprodukt, Lara?
Also kann ich gerne machen. Genau, unsere Apps sind kein Medizinprodukt. Deswegen sind sie ja auch keine DiGA. weil die Apps nicht diagnostizieren, weil sie ein reiner Selbsthilfeansatz sind und quasi Texte zur Verfügung stellen. Aber wir haben ja keine Lernalgorithmen eingebaut. Wir sagen nicht, dass wir mit den Apps behandeln, also wirklich Therapie machen. Stellen auch eben keine Diagnosen damit. Genau, deswegen fallen wir nicht unter das Medizinproduktegesetz müssen uns dann auch nicht um diese ganzen Zertifizierungen oder um DiGA-Verfahren oder so weiter kümmern.
Also die Apps sind.
Wir sehen uns auch nicht als Konkurrenz zu DiGAs. Wir haben wirklich eine andere Zielgruppe. Wir machen ja auch DiGA-Evaluation. Das heißt, das ist ein geschwisterliches Verhältnis, aber wir sind eben die Kleingeschwister.
Nee, macht euch da mal nicht so klein. Also ich finde, ihr habt eine tolle Reichweite. Ihr bedient einen extrem wichtigen Bereich. Und die Menschen dürfen noch mehr. Also ich finde das Bild mit der Zahnbürste so wunderbar schön, dass man sich täglich auch mental die Zähne putzt und sich überlegt, was kann ich denn heute tun, was mir Gutes tut. Ja, gestern Abend war es auch so, ne, den ganzen Tag schien die Sonne und ich dachte, oh, ich muss unbedingt jetzt eine Runde laufen gehen. Und dann dachte ich so, und ich wusste, aber eigentlich tut es mir gut. Ja, ich weiß es. Und dann dieses Machen ist dann nochmal was anderes wieder, als jetzt die Zähne zu putzen. Oder ich mache seit 190 Tagen eine Sprach-App und versuche jeden Tag meinen Strike zu halten. Und wenn ich nur 2 Minuten mache, aber ich mache seit 190 Tagen und ich weiß, wie herausfordernd das ist, wirklich dabei zu bleiben, auch wenn man das Ziel, warum man das macht, sehr stark vor Augen hat. Ja.
Und die App ist eben selbstfürsorglich. Es geht dann um Achtsamkeit, ja, oder sich eben auch Dinge zu verzeihen. Das heißt, wir wollen auch keinen Druck aufbauen,
ja,
sondern eben immer mal schön wieder so anregen, aber dass man dann eben auch nicht dann Vorhaltung sich anhören muss von der App, wenn man es dann nicht umgesetzt hat. Und das ist auch etwas, was von den Usern dankbar aufgenommen wird.
Ja. Zum Schluss habe ich noch eine bisschen persönliche Frage an jeden von euch. Entweder die Frage nach einem Buch, was euch in eurem Leben geprägt hat, was ihr gerne einen Buchtipp weitergeben möchtet, oder einen Rat, den ihr mal bekommen habt, den ihr hier gerne teilt. Ich finde das immer sehr schön zu hören von meinen Gästinnen und Gästen, was da an Erfahrung ist. Wer möchte beginnen?
Gar nicht so einfach. Wir haben es jetzt, glaube ich, auch gar nicht vorbereitet. Aber also mit so Ratschlägen tue ich mich immer schwer. Mir fällt da auch keiner ein, den ich mal bekommen habe, der jetzt wirklich mein Leben geprägt hat. Eine Buchempfehlung. Also vielleicht kann ich zwei geben. Einmal
ja, gerne.
Aus Sicht und einmal privat. Also fachlich, ich bin eine große Verfechterin von Schematherapie. Ich glaube, das Thema können wir jetzt hier nicht aufmachen, was das alles ist und was es beinhaltet. Aber es gibt so ein ganz dünnes, kleines Selbsthilfebuch, das vom Belz Verlag, das heißt Andere Wege gehen. Und da ist ganz anschaulich und toll erklärt, was Schematherapie ist und wie man sich selber vielleicht auch dahinter fragen kann. Und das empfehle ich vielen Patienten und bekomme da auch sehr viel positive Rückmeldung. Genau. Und privat auch eine Buchempfehlung, Ein wenig Leben heißt das Buch. Das ist so ein dicker Schinken. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Autor, das ist auch ein Name, den ich nicht aussprechen kann, glaube ich. Aber genau, ist psychologisch auch sehr interessant, aber ein Roman tatsächlich. Und genau, also ich würde sagen, der ist nichts für Zartbeseitete. Es ist auch ganz schön hart an der einen oder anderen Stelle, aber wirklich sehr, sehr gut.
Super, vielen, vielen Dank, Lara.
Svanja, hast du noch was, oder?
Ich dachte, ich bin jetzt aus dem Schneider, weil Lara schon zwei Bücher vorgestellt hat. Okay. Nee, genau, also vielleicht kann ich dann versuchen, noch einen Ratschlag zu geben, wobei ich das auch mal ein bisschen schwierig finde. Also ich finde, eigentlich könnte man vielleicht den Ratschlag nochmal hier vertreten, ne, mit dem auch für die mentale Gesundheit was zu tun ist, wie das Zähneputzen, dass es ganz wichtig ist, da auch am Ball zu bleiben. Und nicht nur, wenn man vielleicht irgendwie eine Diagnose hat, sondern auch, dass es einfach für jeden wichtig ist und gut tut und man sich da auch im Alltag kurze Pausen gönnen sollte und auf sich aufpassen sollte.
Ich bin großer Horror-Fan und was ich all meinen Studenten empfehle, ist das Oeuvre von Stephen King zu lesen. Ich habe den selber früher belächelt, dachte, das ist ja so Schund, Bastei-Lübbe-Literatur, aber ich bin vor allem in der Forschung Schizophrenie-Forscher und da hat er mir doch zu vielen Einsichten verholfen, unter anderem das Buch Warn oder genau, gibt da relativ viele, die ich empfehlen kann.
Ja, spannend. Vielen, vielen Dank für eure Buchtipps und auf eure, ich mag das Wort Ratschlag auch nicht, aber Impulse, die ihr nochmal zum Ende mitgegeben habt. Ich wünsche für euch und eure Arbeitsgruppe und für eure weitere Forschung ganz, ganz viel Erfolg und ich hoffe, dass der eine oder andere hier diese Folge hört und euch weiter tatkräftig unterstützt, entweder mit Kontakten, Netzwerken, aber auch natürlich gerne monetär. Das wünsche ich euch sehr. Vielen Dank, dass ihr meine Gäste gewesen seid.
Und danke für die Einladung.
Ganz gerne. Sehr,
sehr gefreut.
Danke.
Danke.
Ja, danke, dass du heute dabei warst und dir die Zeit für Docs Digital und diese Folge genommen hast. Das hier ist eine Plattform für digitale Medizin mit wirklicher Substanz und für Lösungen, die medizinisch fundiert sind und im Alltag einsetzbar und wirksam sind. Und wenn du selbst oder ihr ein digitales Produkt oder Projekt im Gesundheitsbereich entwickelt habt und dieses professionell vorstellen möchtet, mit Reichweite und fachlicher Tiefe, dann meldet euch gerne bei mir. Alle Informationen zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes, wenn ihr in diese Folge bei euren Host hineinklickt. Wo auch immer du bist, wünsche ich dir alles Gute und bis bald, Alexandra.